herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Haus, einen schönen guten Abend, einen schönen Sonntagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ihr Vater kommt in den 80ern aus der Türkei, arbeitet im Betonbereich in Deutschland. Sie ist die Zweitälteste und backt schon als Kind leidenschaftlich gern. Sie gewinnt eine Fernsehshow, hängt den Lehrerjob an den Nagel, setzt alles auf eine Karte und baut ein, Achtung, Unternehmen mit 100 Mitarbeitern auf. Alles dreht sich um Sallys Welt. Millionen Fans lassen sich von ihren Backvideos begeistern. Heute Abend ist sie bei uns auf dem roten Sofa. Saliha Özcan, Sally Özcan. Herzlich willkommen, liebe
Dankeschön.
Sally.
Dankeschön.
Sag mal, heute werden wir was machen, was Wunderbares. Kannst du vielleicht mal schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was wir backen werden, beziehungsweise du?
Ja, wir backen gemeinsam Spaghetti-Eis-Cupcakes.
Aber ohne Eis?
Ohne Eis, nur quasi inspiriert vom Spaghetti-Eis.
Kannst du uns einen kleinen Vorgeschmack dessen geben, was für Ingredienzien wir da vorfinden werden?
Wir machen einen richtig leckeren Muffinsteig mit Vanille, denn Vanilleeis ist so die Basis für Spaghetti-Eis. Kommt übrigens aus Mannheim ursprünglich, das Spaghetti-Eis.
Da, wo du aus der Nähe auch herkommst.
Genau, aus meiner Region. Und dann gibt es da eine leckere Vanillecreme drauf und Erdbeersoße mit Kokosraspeln.
Und das wird alles live gemacht.
Ja.
Und jetzt möchte ich von dir schon mal so einen kleinen Tipp fürs Backen haben. Mhm. Warum backst du nie mit Umluft, also mit Heißluft?
Weil vieles Gebäck bei Heißluft austrocknet. Also das heißt, wenn man bei Ober-Unterhitze backt, hat man eine schöne Hitze von oben und unten. Und Heißluft ist auch gut für viele Dinge, aber gerade bei Gebäck, was saftig bleiben soll, ist Ober-Unterhitze doch immer besser.
Und wir mögen saftiges Gebäck. Saftiges Gebäck. Heute mit Sally. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Ja, bevor wir zur Lebensgeschichte, vor der Erfolgsgeschichte kommen, lass uns doch mal festhalten, was da so alles abgeht. Rund um dich, rund um Sallys Welt. Waghäusel, wir befinden uns im Raum Mannheim, so grob gesagt. Was hast du da aufgebaut? Das ist ja schon spektakulär.
Ja, wenn ich die Bilder selber so sehe, werde ich da selber manchmal ein bisschen emotional, weil das rückblickend alles wirklich schnell ging und irgendwie wie so ein Schneeball alles einfach ganz schnell gewachsen ist. Angefangen hat es mit einem Nusszopf-Video und ich wollte einfach nur ein Rezept teilen mit Freunden, mit Familie. Habe das Ganze dann eben auf YouTube gestellt und
endet jetzt hier bei diesem Gebäude.
Endet hier. Ja, mittlerweile stelle ich eigene Produkte her, schreibe Koch- und Backbücher, habe ein eigenes Video- und Fototeam, Grafikteam, Produktdesigner, ein Lager mit einem Online-Shop, einen Shop in Mannheim, wo man hin kann, Kuchen essen, Tee trinken und Kaffee trinken und sich ein bisschen umschauen kann in meiner Küche dort.
Das heißt, diese ganzen zum Beispiel Studios befinden sich da in der Anlage, in dem Gebäudekomplex, den wir gerade gesehen haben. Da hast du alles reingebaut, da kannst du dich austoben wie verrückt.
Genau, das war halt anfangs so gedacht, war ja ganz gut, weil ich noch zwei Kinder habe. Das heißt, ich habe immer gebacken und gekocht.
Gott sei Dank zwei Töchter, die sich möglicherweise auch fürs Backen interessieren.
Auch, genau. Machen sie auch super gerne und auch schon viel alleine tatsächlich. Und es war für mich als Mama eben immer perfekt, weil ich zu Hause war, zu Hause mein Studio hatte und dann da immer alles machen konnte. Die Kinder waren mit dabei, haben mit zugeschaut, haben mitgemacht und so konnte ich eben alles parallel dann aufbauen.
Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, der ist auch jeden Tag wiederum anders.
Definitiv. Also so einen typischen Arbeitstag gibt es nicht. Aber wenn es jetzt ein Studiotag ist, dann ist es wirklich so, dass ich morgens die Kinder erstmal fertig mache, in die Schule schicke und gehe ganz früh ins Studio. Dann bespreche ich kurz mit meinem Team, was ansteht. Oder wir haben es eben am Vortag schon besprochen. Mhm. Es wird gekocht und gebacken. Und dann sind es wirklich viele, viele Videos parallel. Also ich fange mit einem großen Video an oder mache mehrere kleine parallel. Eins ist im Ofen, das andere schon im Kühlschrank. Und dann werden 4 bis 5 Rezepte parallel gleichzeitig gedreht und gefilmt, fotografiert und für alle Plattformen fertig gemacht. Das heißt, ein langes YouTube-Video, kurze Shorts, Fotos für den Blog, für die App, für Pinterest, dann noch Social-Media-Stories und das passiert dann alles gleichzeitig.
Also das ist kein Zufallsprodukt, das ist komplett professionell durchgetaktet. Du hast mehr als 100 Mitarbeiter.
Mhm.
Mit 38 eine, oder 36, Entschuldigung, mit 6, Entschuldigung, und schon um Gottes Willen, sag mal, um Gottes Willen, gerade mal 36, Entschuldigung, mit 36 eine ganz große Verantwortung auch.
Ja, das ist schon eine recht große Verantwortung und deren bin ich mir auch bewusst. Ich weiß, dass viele Menschen bei mir arbeiten und natürlich auch da ihr Geld verdienen. Aber es sind auch Menschen, die wirklich super gerne mit mir und für mich arbeiten. Das ist alles gewachsen. Anfangs viele Freunde natürlich auch aus dem Freundeskreis. Aber eben auch viele Menschen, die zugezogen sind, Denn so schön Waghäusel auch ist, aber es ist jetzt nicht so die Medienstadt. Das heißt, Videografen, Fotografen, Grafiker, das gibt es dort jetzt nicht wie Sand am Meer. Viele aus großen Städten auch zu uns gezogen.
Und es kommen auch häufig Menschen zu euch, Bosse heißt es, aus dem Silicon Valley ins Silicon Valley, also in deine Welt. Wie muss man sich das vorstellen? Also da kommen tatsächlich Leute aus Amerika oder wo auch immer her und gucken sich das an?
Ja, es war zum Beispiel schon Robert Kinzel bei uns, der war damals noch CBO von YouTube und wirklich einfach einer der Größten bei YouTube, den es einfach gibt, mit Susan Wojcicki damals, die leider kürzlich verstorben ist. Und er kam, weil er sagte, das, was du machst, machen weltweit einfach nur ganz wenige. Und ich gehöre da wohl zu so den Top 3 Creatern, die jetzt nicht nur, sage ich mal, Videos machen, sondern eben auch ein Geschäftsmodell dahinter aufgebaut haben mit Produktentwicklung, eigenen Produkten, mit Online-Shop, einem Shop, wo Mitarbeiter eben auch angestellt sind. Mhm. Und deswegen kam der damals, um mich da zu besuchen, sich das anzuschauen. Und es ist natürlich für mich auch eine große Wertschätzung, muss ich sagen.
Ja, es ist eine Wertschätzung deiner Erfolgsgeschichte. Ja. Und wir schauen uns mal ein Videobeispiel an, so ein paar Videos. Mhm. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber Sie werden am Ende auch einen Prominenten sehen, der da gerne mal mitkocht.
Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute zeige ich euch, wie ich eine Geburtstagstorte für ein einjähriges Mädchen mache. Erdbeerzeit ist Pavlova-Zeit. So muss perfekte Pizzamasse aussehen. Jetzt kann ich die Ganache nehmen und hier an den Rand streichen und dann auch richtig schön glatt ziehen. Und ich habe schon ein Video auf YouTube, da zeige ich, wie man eine runde Torte richtig schön glatt streicht. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber meine Gäste sind schon da. Ihr dürft jetzt gleich probieren, ne?
Ja, ich bin gespannt, was.
Ihr dürft auch ehrlich sein. Ich habe polnische Pierogi für euch vorbereitet.
Spezialist dafür. Wir essen die auch sehr, sehr gerne zu Hause.
Oh nein, eigentlich dumm von mir. Warum mache ich nicht einfach was Türkisches? Warum mache ich nicht einfach was Türkisches?
Ja, warum machst du was Polnisches? Weil Polni da war, ne? Lukas Podolski, Pierogi. Ja. Aber man sieht daran schon, du backst nicht nur inzwischen, sondern du machst auch ganz normale Rezepte. Ich habe zum Beispiel Kürbissuppe, habe ich bei dir gesehen. Sehr lecker.
Dankeschön.
Gibt es da einen Trick zum Aushöhlen des Kürbis? Weil das, finde ich, ist immer das Allerschlimmste.
Also ich nehme tatsächlich immer gern Hokkaido-Kürbis, weil man den nicht schälen muss. Das ist ja schon mal für viele die Herausforderung, einen Kürbis zu schneiden oder dann auch zu schälen. Und zum Aushöhlen dann immer einen Löffel. Und das geht eigentlich dann ganz gut. Einmal halbiert, ausgehöhlt und kleingeschnitten.
So, und jetzt machst du eben, was ich sagte, Sallys Welt. Nicht nur backen, sondern auch kochen. Die Menschen können an deinem Leben teilhaben. Ist da irgendwann auch mal ein Rückzugsmoment für dich vorhanden überhaupt? Wenn du ja im Grunde dein Leben teilst.
Also es sieht immer so aus, als würde ich alles aus meinem Leben teilen. Ich meine, es passiert auch immer sehr viel in meinem Alltag, in meinem Arbeitsalltag. Und ich nehme Menschen natürlich schon morgens mit und die begleiten mich bis zum Abend. Und es sind immer Auszüge. Aber es sieht schon so aus, wie wenn man so den ganzen Tag mit mir verbringt. Ich stehe morgens da, bin ungeschminkt vor dem Spiegel, mache mich fertig, bringe die Kinder weg. Die zeige ich zwar jetzt nicht mehr, aber ich nehme schon Menschen immer mit, weil ich natürlich auch zeigen will, ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Bin eine Mama, die Kinder hat, einen Job hat, vielleicht einen etwas anderen Job als andere Mamas und Papas.
Ja, klar.
Aber ich zeige dann schon, dass ich auch Herausforderungen habe, die ich eben auch bewältigen muss im Alltag und dass mir auch nicht immer alles leicht von der Hand geht. Und vor allem glaube ich, dass ich Menschen so auch so ein bisschen motivieren kann und zeigen kann, man kann schon immer alles schaffen. Manchmal gelingt auch nicht immer alles, zeige ich mittlerweile auch. Da war ich früher etwas perfektionistischer. Und ich war auch sehr schüchtern ganz am Anfang. Da war ich jetzt noch nicht so sicher vor der Kamera und wollte immer alles wegschneiden, was nicht perfekt funktioniert hat. Und mittlerweile bin ich da echt lockerer geworden und denke, mein Gott, wenn es mal nicht klappt, dann ist es halt so.
Ich bin mir übrigens sicher, du wirst demnächst mal in einem Roman eine Rolle spielen. Mord in der Backstube könnte da vielleicht sein, weil du gerade Sebastian Fitzek, den Thriller-Autor, getroffen hast.
Also ich habe schon mehrmals angeboten. Ich habe gesagt, also meine Welt ist ja schon immer so zuckersüß.
Ja, ja.
So eine mordlustige Bäckerin oder Köchin, das wäre schon mal was. Er darf mich gern als Figur benutzen.
So am Teig erstickt oder sowas in der Richtung. Im Vanillebad ertrunken. Sowas, Sebastian Fitzek, du hast ja auch eine schöne Fitzek-Torte gemacht, habe ich alles gesehen. Also wirklich schön. Wir sprechen gleich mal über dein Aufwachsen und über türkische Traditionen. Vorher machen wir einen Ausflug nach Hannover in ein sehr bekanntes und sehr beliebtes türkisches Restaurant. Marion Pöning.
Imam Bayildi, bitte. Das ist die ohnmächtige Priester. Der Priester, der in Ohnmacht gefallen ist, nachdem er das gegessen hat. Die Aubergine. So, einmal Imam Bayildi. Aber nicht in Ohnmacht fallen.
Uljun Yeşil und seine Familie betreiben seit 48 Jahren die Kreuzklappe. Traditionelle türkische Küche in der Altstadt von Hannover.
Wir machen gerade Sardellen, typisch türkische Spezialität vom Schwarzmeerregion. Sardellen mit Maismehl paniert und in der Pfanne mit leichtem Öl angebraten auf beiden Seiten.
Guten Appetit.
Die türkische Küche ist regional geprägt und die Kreuzklappe berühmt für ihre Fisch- und Fleischspezialitäten, Lammkoteletts und Spieße. Und was ist eigentlich mit Döner?
Der Döner ist auch in der Türkei sehr berühmt. Die Dönertasche, so wie wir sie hier haben, gibt es in der Türkei gar nicht. Wenn ich das so sehe mit allem drum und dran in einer Dönertasche, das passt einfach nicht, das gehört nicht da rein.
Ursprünglich ist der Döner ein Tellergericht. Kalb, Rind und Lammfleisch, Peperoni, Salz und Pfeffer.
Das ist jetzt Döner, wie er sein sollte.
Uljun Yeşil und seine Frau Leyla haben den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Vor allem sein Vater Kaya arbeitete früher fast rund um die Uhr in der Küche, im Service und hinterm Tresen.
Er ist schönes Personal, das ist alles Arbeiten. Küche, 4, 5, jeden Tag arbeiten. Ich kontrolliere.
Papa war immer am Arbeiten. Also wenn man das so sieht, unsere Kindheit, habe ich meinen Vater einmal die Woche gesehen. Das war montags, gab es damals Ruhetag. Und dann war er zu Hause und das war der Tag, wo wir als Familie zu Hause gewesen sind. Hat mich früher geärgert, dass Papa nicht da war. Und jetzt ärgert es vielleicht die auch, aber es ist halt die Gastronomie. Man muss es lieben und mögen, ne?
Also ich bin mit dem Laden groß geworden. Und es ist natürlich schön, meine Großeltern und meine Eltern immer zusammenzusehen. Und auch wenn ich von der Schule komme, einfach direkt hierher zu kommen. Und die dann alle zusammenzusehen, das ist natürlich sehr schön.
Es ist wirklich ein Familienbetrieb. Familienbetrieb heißt auch, wir sehen uns nicht nur als Chef. Wir sind auch mit den ganzen Mitarbeitern. Wir sind mal wie eine Familie.
Die Kreuzklappe gibt es seit fast 150 Jahren. In den 1920er Jahren ein bekanntes Lokal für Prostitution und Schwarzmarktgeschäfte. Bis die Familie Yeşil übernimmt und die türkische Küche nach Hannover bringt.
İyi akşamlar, hoş geldin. Nasılsın?
Jochen Rissmann, ein ganz besonderer Stammgast.
Ich bin von der Eröffnung dieses Ladens in Ende der 70er Jahre hier. Ich gehöre ein ganz wenig mit zur Familie und darauf bin ich auch sehr stolz.
Ein Abend, der in Erinnerung bleibt.
Wir kommen hier gerne hin, weil es eine super tolle Gastfreundschaft ist. Und das ist eigentlich immer ein wirklich tolles Erlebnis, hierher zu kommen, vor allem, weil die Kinder auch immer toll angenommen werden.
Es ist einfach eine beständige Qualität, ganz freundliche Bedienung und ein ganz gemütliches Restaurant mit gutem Essen.
Es hat etwas von alter türkischen Kultur, würde ich sagen. Also es ist sehr angenehm hier zu sein. Also es ist gut.
Gestern glücklich, ich bin das glücklich.
Ja, das ist gelebte türkische Gastfreundschaft. Und da ist uns eben gerade noch was aufgefallen. Ganz zu Anfang war ja von der Aubergine die Rede mit dem Koma-Priester. Also dem Priester, der ins Koma gefallen ist. Und du weißt, warum der überhaupt ins Koma gefallen
ist. Genau, der ist umgefallen, weil in der Aubergine so viel Knoblauch war.
So.
Und deswegen heißt es Imam Bayildi. Der Priester ist umgefallen.
Also vorsichtig bei der türkischen Aubergine. Da am nächsten Tag, da könnte es Komplikationen bei der Arbeit geben, möglicherweise, wenn sie atmen. So, erzähl uns von deiner Lebensgeschichte, von deinem Aufwachsen. Dein Vater ist in den 80ern, ist er nach Deutschland gekommen, hat im Betonbau gearbeitet, als Gastarbeiter. Richtig so, ganz normal. So, ihr wart 5 Kinder zu Hause mit der Mama. Warum seid ihr nie ins Restaurant gegangen?
Ja, es war schon immer so, dass meine Mama einfach richtig gut gekocht hat und mein Papa liebte einfach das Essen meiner Mama. Mhm. Und dann muss ich auch sagen, in Waghäusel sind wir halt jetzt auch nicht in einer Großstadt. Das heißt, da gibt's jetzt oder gab's auch nie so viel Auswahl.
Dann Chinesen wird's doch da wohl geben.
Also. Definitiv, mittlerweile schon, aber jetzt damals, so in den 70ern, 80ern, war da nicht so viel. Und Papa liebt es einfach, wenn wir zu Hause waren. Alle Kinder beisammen, die Familie kommt vorbei, Oma und Opa, Tanten und Onkels. Ich bin einfach mit einer großen Familie aufgewachsen. Cousins, Cousinen, die immer da waren. Und es war einfach immer schön. Und deswegen wollte mein Papa einfach nie essen gehen. Ich war als Kind einfach nie im Restaurant.
Und welche Rolle hat dann zu Hause bei euch auch das also deine Mutter hat natürlich gekocht, logischerweise. Aber welche Rolle hat auch bei euch Kindern dieses Kochen und den Backen gespielt?
Ja, schon immer eine große Rolle, weil ich natürlich auch als kleines Kind immer der Mama direkt geholfen habe. Und mir hat es zum Glück auch viel Spaß gemacht. Ich meine, man hat ja vorhin schon an den Bildern gesehen, ich stehe da und koche und backe mit, habe schon früh immer Geschirr spülen wollen. Und war irgendwie, die Mama war einfach mein Vorbild bis heute.
Schöne Bilder sind das einfach. Kenne ich auch noch, kenne ich genauso. Damals gab es noch keine Geschirrspülmaschine, ne?
Ja, das hat man einfach gemacht. Alle gemeinsam gekocht und gegessen, aufgeräumt. Und es hat einfach immer Spaß gemacht, weil es auch so ein Gefühl der Verbundenheit immer war. War immer schön.
Und dann gab es auch mal eine Situation, der Papa hatte auch Geld gespart. Wolltet ihr umziehen? Kann man ruhig auch mal erzählen. So, und dann hat er die Wohnung gekauft, ihr wolltet dann umziehen. Mhm. Und dann haben sich aber alle anderen deutschen Parteien in dem Haus dagegen erstmal gewehrt.
Ja.
Weil die gesagt haben, die wollen wir hier nicht haben, ne?
Genau, also das war vor meiner Zeit tatsächlich. Da waren meine drei älteren Geschwister schon auf der Welt. Und mein Papa, wie gesagt, der hat gearbeitet, Mama gearbeitet. Dann hat meine Mama auch immer noch Tagespflegekinder gehabt. Also die waren schon immer sehr arbeitstüchtig und fleißig, wirklich viel aufgebaut, Geld zusammengespart für die Kinder und für die Familie und haben sich dann die erste Eigentumswohnung gekauft und durften aber nicht einziehen, weil in diesem Mehrfamilienhaus gab es damals eben nur Deutsche. Und das wäre quasi so die erste ausländische Familie gewesen. Und man hatte so ein bisschen Angst davor, so Angst vor dem Fremden, was kommt denn da jetzt?
80er Jahre dürfen nicht vergessen.
Genau, 80er Jahre. Und mein Papa, der wollte auch gar keinen Stress, also blieb dann wirklich in der Mietswohnung und hat gesagt, wir ecken da jetzt nicht an, wir machen keinen Stress, aber wir stellen uns jetzt den Menschen vor. Und ist wirklich mit meiner Mama, mit den drei älteren Geschwistern von Tür zu Tür und hat sich vorgestellt, hat gesagt, ich bin der Mehmet, das ist meine Frau Alime, so in seinem Deutsch, und hat sich vorgestellt und tatsächlich wurde dann die Klage damals zurückgezogen. Also es wäre wirklich fast vor Gericht gegangen. Aber der Papa, der ist halt richtig süß. Mein Papa lacht immer. Der ist immer freundlich, meine Mama auch. Die sind immer freundlich zu allen, grüßen jeden. Und das haben sie mir auch beigebracht, jeden Menschen zu grüßen. Immer freundlich zu sein, immer zu lachen, weil alle Menschen einfach gleich sind. Und meinem Papa ist es völlig egal, ob es der Staatschef ist oder ob es irgendwie eine nette Kassiererin ist, ob es jemand im Kindergarten ist. Mein Papa ist zu allen Menschen gleich nett.
Guten Tag. Ja, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Finde ich ganz, ganz toll, respektvoll, muss ich sagen. Ja. Warum hattest du dann oder hast du dann irgendwann den Wunsch entwickelt, Lehrerin zu werden? Was hat dich da gereizt?
Ich muss sagen, ich habe kurz immer mal geschwankt zwischen Lehrerin und Architektin, weil ich auch künstlerisch sehr, ich will jetzt nicht sagen begabt, aber ich war immer auch an Kunst immer sehr interessiert und an der Architektur. Aber dann habe ich gedacht, nee, ich will doch was Soziales. Und ich war schon so, als viertes Kind war ich immer so die Tochter, die es auch Mama und Papa immer recht machen wollte, muss ich schon sagen. Ich war schon so in der braven Rolle. Und ich habe es einfach geliebt, mit Kindern zu arbeiten. Und da ich einen richtig tollen Grundschullehrer und eine tolle Grundschullehrerin hatte, auch einen türkischen Grundschullehrer, so im Türkischunterricht, habe ich gedacht, das ist mein Traumberuf. Ich werde Lehrerin, ich möchte auch Kindern was beibringen. Und ich will später auch, dass Kinder mal über mich erzählen. Das war meine Grundschullehrerin.
Das war schön.
Und ich habe so viele Anekdoten mit meinen Lehrern von damals und denke da echt gern dran zurück. Deswegen wurde ich Grundschullehrerin. Ja.
So, dann hast du natürlich auch in der Schule schon reingeschnuppert und so weiter, Referendariat und hin und her. Jetzt kommt es zum zweiten Staatsexamen und du machst da ein Video.
Ja.
So. Und wie sind die Reaktionen? Das ist ja so eine Art YouTube-Video, so ein Tutorial, das heißt also, wo man etwas lehrt, wo man etwas von lernen kann, wenn man sich das anschaut. Wie sind denn da bei den Prüfern die Reaktionen ausgefallen?
Ja, anfangs wurde ich da schon arg belächelt tatsächlich und es wurde auch nicht so gerne gesehen, dass ich während des Referendariats da noch Koch- und Backvideos erstelle, was ja auch Zeit frisst. Und ich habe das dann schon immer so dargestellt mit, ja, ich koche und backe ja sowieso für die Familie, die Kamera läuft mit und der Videoschnitt dauert nicht so lange. Hat natürlich trotzdem schon lange gedauert und ich habe da lange dran gesessen. Und ein paar Prüfer waren da jetzt nicht so begeistert. Also es hieß dann auch schon, damit müssen sie schon aufhören, wenn sie jetzt ins Lehramt gehen, weil so eine Nebentätigkeit funktioniert nicht. Und meine Mentorin damals, die Isolde, die hat mich damals sehr bestärkt. Also bis heute eine richtig gute Freundin von mir. Anfangs hatte sie gesagt, oh, das finde ich jetzt nicht so gut, bis sie dann das erste Rezeptvideo gesehen hat. Und dann meinte sie, jetzt gelingt auch mir der Hefezopf, das ist ja super, und hat sich Tipps abgeschaut. Und die hat mich immer bestärkt und hat immer gesagt, mach weiter so.
Es gab aber auch welche, die haben gesagt, das ist nicht die Zukunft. Das genau. Hat keinen Sinn. Das ist also wirklich, also da, das können wir nicht gut benoten. Also das ist ja sowas Schlimmes, Lächerliches, das brauchen wir nicht. Ne?
Das gab es leider auch, weil ich dann im Staatsexamen auch die Lernmethode YouTube-Video mit eingesetzt habe. Ich habe damals einfach gedacht, okay, ich mache jetzt ein Video, stelle es bei YouTube online und benutze es eben auch für die Staatsexamensprüfung. Habe dann den Unterricht eben abgehalten und es war ein super Unterricht. Die Kinder, also wir hatten ein Problem. Dann den Unterricht und die Lösung. Und die Kinder oder die Jugendlichen damals haben das super erarbeitet. Und bei der Prüfung, bei der Notenbekanntgabe, hatte ich tatsächlich eine 3. Und die Begründung, und ich war wirklich, das war mein Lieblingsfach, Hauswirtschaft. Das war mein Fach. Das war wirklich so das Ein und Alles. Und dann hieß die Begründung, ja, Online-Tutorials und YouTube-Videos werden sich nicht durchsetzen. Ich soll mir bitte was anderes überlegen.
So, soweit zur vorausschauenden Sicherheit verschiedener Prüfungskommissionen. Also das ist, hat sich denn irgendwie denn doch anders bewahrheitet. Du hast dich denn auch dafür entschieden, mehr das zu machen. Mhm. Und dann kam das ZDF mit den Topfgeldjägern. Mhm. Topfgeldjäger, da wird gekocht, da wird gebacken, da wird alles Mögliche gemacht. Man muss sich immer weiter bis ins Finale durcharbeiten, durchqualifizieren. Und dann ist es da, das Finale.
Wie viele Schüler hast du?
17.
17? Mhm. Also das ist immer besser, ne?
Ja.
Alles klar. Und haben die auch schon alle Handys bei dir?
Nö, wir sind ja auf dem Land. Ja.
Ach so, okay.
Ich habe brave Kinder, ganz brav, die sind so süß. Oh. Ja.
Das ist ein Karottenkuchen, also eine Rüblitorte mit Ananas. Perfekt. Nein. Gut, jetzt wird's spannend. Wer hat gewonnen? Schwarz hat nicht gewonnen, weiß.
Jawohl! 10.000 Euro!
Ja, ist also mittlerweile auch schon. So 11 Jahre ist das schon her. 11 Jahre Menschenskinders. Vor 11 Jahren waren 10.000 Euro ja noch so viel wert wie heute 15.
Das war Wahnsinn. Ich meine, ich war Student oder Referendarin. Meine beste Freundin damals
die mit Nadja. Dabei.
Die Nadja, heute immer noch mein Seelenzwilling. Und wir sind dahin und ich habe gesagt, Nadja, wir gehen Runde für Runde. Wir nehmen kein Geld mit, außer das Finalgeld. Wir setzen immer alles. Wir machen da mit, weil wir Spaß dran haben und weil ich es einfach echt probieren will. Und sie hat gesagt, Sally, alles, mit dir mache ich alles. Und es hat einfach super funktioniert mit uns beiden.
Und dann die 10.000 Euro hast du investiert in deine Firma, woraus denn Sallys Welt entstanden ist. Ne? Das ist schon Steffen Hensler, haben wir eben gerade gesehen. Ne? Steffen Hensler war ja damals noch bei den Topfgeldjägern im ZDF. Und irgendwie mag er sich an ZDF kaum noch erinnern. Jedenfalls, hier ist er.
Hallo, liebe Sally. Ich meine, wir haben uns ja neulich mal kennengelernt. Und jetzt sitzt du schon auf dem roten Sofa. Meine Herren, aber du gehörst auch hin. Weil, was ich fürs schnelle Kochen bin, bist du ja wirklich fürs Backen. Das muss man ja sagen. Das muss ich ja neidlos anerkennen. Geiles Kochbuch gemacht. Und ich wünsche dir viel Spaß beim roten Sofa. Und ich habe ja gesehen, ich war ja bisher immer der einzige Koch, der live auf Tour ist. Du bist ja nächstes Jahr im April auf großer Deutschland-Tour. Da kann ich dir eins sagen. In Hamburg sitze ich aber in der ersten Reihe. Also, schieb ein Ticket rüber und noch viel Spaß. Und Erfolg vor allem.
Oh, das ist ja süß.
Der Steffen.
Der Steffen.
Der Steffen.
Ach, das ist eine schöne Überraschung.
Und keinen Spruch verlegen. Und ich bin mir sicher, er wird das auch machen. Natürlich. Du bist am 12.11., 12. April, bist du hier in Hamburg.
Ja.
Es geht los im April. Es geht los mit Berlin. Ihr seid in Frankfurt. Warte mal, ich habe es auch geschrieben. Bielefeld, Köln, München. Mhm. Also, und die großen Hallen. Die großen Hallen.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich war ja bei Steffen auch schon auf der Show und habe mir das angeschaut. Und ich war einfach begeistert, weil man sich vielleicht so, wenn man das noch nicht kennt, gar nicht vorstellen kann, was ist denn eine Kochshow, Hensler live. Man kennt Hensler aus dem Fernsehen. Aber live ist einfach noch mal was ganz anderes. Und ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf eine Backshow-Tour, ich gehe das erste Mal live auf Tour, kann man sich das vielleicht auch nicht vorstellen. Aber ich werde da backen, Publikum kann dazukommen.
Erzählen über dein Leben.
Und dann ist es ja auch immer sehr viel spontan, weil das Publikum ja in jeder Stadt anders ist. Und da freue ich mich schon richtig drauf.
Live-Backshow werden wir jetzt auch machen. In wenigen Sekunden wollen wir zusammen backen. Vorher schauen wir uns aber noch den Film von Sabrina Pfeiffer an. Mit sehr, muss ich sagen, mit sehr bewegendem Hintergrund hat sie die Patisserie Johanna besucht.
Ihr Herz schlug für die süßen Dinge des Lebens. Gerade erst hatte sie ihren Meistertitel als Konditorin in der Tasche. Ihr großer Traum, ein eigenes kleines Café. Doch diese eine Nacht am 15.07.2021 macht all das zunichte.
Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal. 136 Menschen sterben. Eine von ihnen ist die 22-jährige Johanna Orth. Zurück bleiben ihre Eltern und die Frage nach dem Warum. Eigentlich hätte Johanna hier stehen und die Farbe in die Pralinenformen tupfen sollen. Doch nach dem Tod ihrer Tochter wagt Inka Orth den Quereinstieg in die süße Branche und den Umzug mit ihrem Mann in ihre Lieblingsstadt Hamburg, wo sie die Patisserie Johanna gründen.
Es ist schon eine Herausforderung, ne? Früher hatte ich ja keinen Plan davon, wie so eine Form halt geschminkt wird, ne? Das wusste ich ja nicht.
Sie belegt etliche Kurse, um herauszufinden, was Johanna an der Patisseriekunst so faszinierte.
Ich kann jetzt sehr, sehr gut verstehen, warum sie so begeistert halt von diesem Beruf war. Und ich wollte einfach wissen, wie sich das halt anfühlt.
Auch ihr Mann Ralf taucht immer weiter in die Welt seiner Tochter ein, packt an, wo es nötig ist oder kümmert sich um den Vertrieb. Für beide ist es auch eine Ablenkung von dem, was in der Nacht am 15. Juli 2021 passierte und ihr ganzes Leben verändern sollte.
Sie hat dann irgendwann um 12:30 nachts angerufen. Sie war panisch. Hat geschrien, also hier steht das Wasser bis zu den Knien, die Möbel bewegen sich, ich komme nicht raus. Und dann haben wir versucht zu beruhigen, sagte, versucht doch mal zu schauen, wo das Wasser herkommt oder was da los ist. Und dann brach die Leitung ab. Und das war das letzte Telefonat, das letzte Wort, was wir mit ihr gewechselt haben.
30 Sekunden dauert der Anruf, danach ist sie nicht mehr erreichbar. Ertrunken in der Tiefgarage ihres Hauses. Ein Sog hat sie vermutlich hineingezogen. Was bleibt, sind Sprachnachrichten aus glücklichen Zeiten, was diesen letzten Anruf einigermaßen erträglich macht.
Immer morgens, wenn sie auf dem Weg war, hat sie schöne Nachrichten halt geschickt. Die sind für uns natürlich ganz besonders halt wertvoll. Und also ich höre mir die schon häufiger halt an. Ich brauche das halt auch einfach, ihre Stimme. Das ist auch das, was halt am meisten fehlt.
Eine Frage beschäftigt die Eltern bis heute. Warum wurden die Menschen nicht rechtzeitig gewarnt?
Man hätte frühzeitig warnen können, man hätte genügend Möglichkeiten gehabt, die Leute zu evakuieren. Und man hätte vor allen Dingen jetzt Anklage erheben müssen und nicht das Verfahren einfach einstellen müssen.
Ein Gefühl überwiegt die Trauer. Wut. Sie kämpfen weiter für eine rechtliche Klärung.
Das ist eigentlich die zweite Katastrophe hinter der Katastrophe, dass er jetzt das keine Folgen hat. Und wenn das hier ohne Konsequenzen bleibt.
Trost und Kraft finden sie hier. Den Geist von Johanna spürt man in jedem Winkel der Patisserie. Die Schmetterlingspraline, das Highlight. Gefertigt mit Hilfe des Chefpatissier Marcel Reinhardt. Nach Johannas Originalrezept aus ihrer Meisterprüfung.
Und wenn dann wenigstens ein kleines Stückchen zurückkommt, dann ist das einfach halt für unseren weiteren Lebensweg halt sehr, sehr wichtig. Das gibt uns halt auch Kraft, dass wir sagen können, sie ist uns dadurch halt so unwahrscheinlich halt nah.
Wir können jetzt nachvollziehen, was Johanna eigentlich vorhatte, was sie gefühlt hätte. Fühlt sich gut an. Das ist ein schönes Gefühl.
Inka und Ralf Orth bleiben mit ihrer Tochter Johanna fest verbunden.
Ja, wirklich eine sehr, sehr bewegende Geschichte und auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr schön, dass Johanna mit diesem Lebenstraum dann irgendwie dann doch weiterlebt. So, wir backen jetzt zusammen. Guck mal, das ist das Buch von Sally, ne? Lieblingsrezepte. Und da schlage ich mal auf, Seite 154 ist es, glaube ich. Spaghetti-Eis-Cupcakes. Wow. So. Jetzt erklärst du uns, wie wir das machen, was wir alles brauchen. Rezept übrigens natürlich auch bei uns, ndr.de/das, da finden Sie auch das Rezept.
Genau, wir haben jetzt hier eigentlich schon alle Zutaten für den Teig. Das heißt Mehl, Zucker, Salz, Backpulver. Das sind so die trockenen Zutaten, die nehme ich jetzt mal zu mir. Denn du bekommst die flüssigen Zutaten. Du bekommst Sonnenblumenöl, Buttermilch, Vanilleextrakt und Eier.
So.
Und die darfst du gerne
dazu. Darf ich mal hier mit dem Ei? Mit dem Ei? Entschuldigung. Warum mache ich das mit dem Ei hier? Erzähl kurz die Ei-Story.
Ja, ich finde Eier einfach, ich meine, ich muss damit backen jeden Tag natürlich. Ja. Eier sind ja auch super wichtig, ich mache einen Teig fluffig, ich esse sie auch gerne. Aber ich fasse die Schale einfach nicht so gerne an.
Und es gab früher mal eine Zeit, wo du morgens Rührei, mittags Spiegelei und abends gekochtes Ei gegessen hast, ne?
Ja, als meine Mama mal mit meinem Bruder im Krankenhaus war und mein Papa auf mich aufgepasst hat, da hat mein Papa immer gefragt, was willst du denn essen? Und ich weiß, der Papa kann nicht kochen, also habe ich mir einfach nur Eier gewünscht.
So.
Vielleicht kommt es auch aus der Zeit.
Was soll ich jetzt hier machen?
Du
alles rein,
hier
oder
einfach
was?
Alles rein.
Wir haben ist schon, egal, alles
genau, rein. Wir haben es schon abgewogen.
So.
Und da ist auch wirklich einfach mit dem Schneebesen rühren, keine Küchenmaschine. Das
du bist ja auch so jemand, Maßeinheiten, da hältst du dich schon dran, ne?
Da halte ich mich schon dran, weil beim Kochen kann man schon mal improvisieren,
ja.
Beim Backen nicht. Beim Backen
okay.
Kann man mal Zutaten
alles rein?
Ersetzen, nur einen Schluck.
Okay.
Man kann Zutaten mal ersetzen, aber Backen ist schon Maßarbeit, damit der Hefeteig immer gleich gut gelingt und der Bisk wird und alles einfach.
Von den Eiern. Alles rein? Eiweiß und Eigelb?
Alles rein.
Beide?
Ja.
Noch nie hat er ein Ei so zart geöffnet wie heute.
Hast du schon mal gebacken?
Klar, also vor allen Dingen mitgegessen bei meiner Mutter früher.
Ja?
Ja, also das
so Teignaschen und alles.
Teig, das ist verständlich. Also so, selber gebacken habe ich früher? Ehrlich gesagt.
Noch nicht?
Nö. Also ich habe mal
das sieht man aber
Kekse
nicht, das
gemacht.
Sieht gut aus.
Kekse gemacht. Hat aber einen anderen Hintergrund. Und die sind aber auch nicht so gut geworden.
Okay. Vielleicht war es nicht das
Was
richtige
Was ist denn hier Rezept? Los, sag
mal. Ab jetzt, ab heute gelingt dir jeder Kuchen
und so, jeder Keks. So, da ist jetzt, also das Mehl ist hier drin. Mhm. Wir haben hier im Grunde, das ist, also sind die Zutaten für einen einfachen Teig.
Einfacher Muffinteig. Und man kann den auch abwandeln, ein bisschen Kakao dazugeben, hat man gleich einen Schokoteig. Man kann Früchte dazugeben, wie Himbeeren,
okay.
Nüsse, Schokostückchen. Also das ist wirklich so das Grundrezept. Damit macht man nichts falsch.
Okay, deine Sachen sind ja auch, wie du selber schreibst, gelingsicher.
Genau.
Kann ich jetzt hier naschen?
Darfst du naschen.
Mmh.
Und?
Wenn ich noch Zucker essen würde, würde ich das jetzt komplett...
Ja. Ja, ich esse natürlich schon auch gerne mal Süßes, aber jetzt den ganzen Tag nicht. Deswegen gibt es jetzt auch Kochrezepte.
Okay.
Aber so ab und zu mal ein Backrezept ist schon schön. Das darfst du jetzt machen. Einfach mit dem Eisportionierer schön voll bis zum Anschlag.
Mhm.
Dann sind alle gleich groß.
Wir nicht kleckern.
Alle haben die gleiche Backzeit. Alle sind gleich
gar. Bei mir sieht das schon gleich, ja.
Du kannst noch wie beim Eisportionierer auch so. Genau, dann geht der ganze Teig mit raus.
Es ist
auch immer gut, Menschen zuzuschauen, die jetzt nicht so oft backen. Dann sehe ich immer, was ich in der nächsten Moderation quasi mit berücksichtigen kann.
Ich war da neulich beim Fernsehen eingeladen, im NDR. Und ihr glaubt nicht, wie schlecht der das gemacht hat. Mein Gott, das war Wahnsinn.
Ja, aber guck mal, das ist jetzt was ich nie moderiert hätte. So einmal auch den Eisportionierer drücken. Aber dann fällt es mir auf und dann sehe ich, aha, ich muss beim nächsten Mal dazu sagen, den Eisportionierer auch so einmal zusammendrücken.
So, guck mal, jetzt hier.
Guck mal an.
Jetzt sieht's aus wie beim Das geht Profi. Ja jetzt auch noch auf, ne?
Genau, das geht im Ofen auf, backt jetzt 25 Minuten ungefähr.
Dürfen wir uns das jetzt, weil das ist ja jetzt auch nicht so spannend für Sie zu Hause, wenn
ich versuche da. Kurz?
Ja, mach das, geht auch wahrscheinlich schneller. Ach so.
Ja.
Wie man innerhalb von wenigen Sekunden total düpiert werden kann. Das passiert mir regelmäßig in der Küche. Aber ist ja auch nicht so.
So, und dann passt das
genau. Das gibt's doch nicht.
Für 12 und dann kommen die direkt in den Backofen.
So, okay, das darf ich wieder machen.
Genau.
So, und rein, 190 Grad, vorgeheizt.
Ganz genau.
Vorheizen ist wichtig, ne?
Das ist wichtig, weil das so ein Teig ist, der einfach schnell dann backt. Wenn ich jetzt was mit Hefeteig mache, dann heize ich das nicht vor.
Wie lange bleibt das jetzt drin?
25 Minuten.
25 Minuten. Bitte, wir unterbrechen jetzt die Sendung für 25 Minuten. Nein, wir haben was vorbereitet. Sally hat was vorbereitet.
Genau, ich habe das
so
schon mal was
mit. So kommt das dann, aus dem Ofen raus.
Genau. Wir haben es jetzt schon aus den Papierförmchen mal raus.
Mhm.
Und jetzt zeige ich dir mal, wie du...
Warte, ich habe kleine Tellerchen. Haben wir doch hier.
Wir können die da drauf aufspritzen und dann da zum Servieren draufsetzen.
Sehr gut, so machen wir es.
Jetzt lernst du, wie man mit dem Spritzbeutel schöne Cupcakes aufspritzt.
Ja.
Also, bist du Rechts- oder Linkshänder?
Rechts.
Ich auch, deswegen halte ich das hier oben. Die Hand führt. senkrecht halten, die Hand oben drückt die Creme raus und die unten, die führt einfach nur. Weil viele drücken hier.
Ach so, okay, okay.
Und dann wird die Creme weich und fließt raus. Mhm. Und wird flüssig. Das heißt, hier unten, die führt nur. So. Und dann mittig ansetzen. So.
Nochmal. Sehr schön.
Guck in der Mitte mal. So einen Hügel machen.
Ja, so ein, nicht? Ja. Pass auf, wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal. Ich mach mal einen, damit sie, also nur führen, sagst du, ne? Mhm.
Guck an, das sieht gut aus.
Also, als wenn ich früher Softeis-Verkäufer gewesen wäre, ne? Wir machen das jetzt mal in Ruhe weiter, ja? Wir machen das in Ruhe weiter für Sie zu Hause, damit Sie dann hinterher auch gleich das schöne Ergebnis haben. Bis dahin werden wir das Ganze noch ergänzen mit einem Bratapfelkuchen. Unsere liebe Freundin Sora, am Freitag haben wir es nicht mehr geschafft, sie unterzubringen. Ihr das schmeckt, aber heute holen wir das sehr, sehr gerne nach. Auch das Rezept ist natürlich sehr süß und sehr lecker und auch bei uns online nachzuvollziehen. Wo sind wir, in welcher Kamera? Da sind wir. Los geht's, das schmeckt.
Moin und hallo, wir machen heute ein Rezept passend zur Vorweihnachtszeit. Die Adventszeit geht jetzt bald los und deswegen machen wir Bratapfel. Aber nicht einfach nur irgendeinen Bratapfel, wir machen eine Bratapfel-Tarte. Und dafür brauchen wir erstmal einen Boden und das ist ein ganz einfacher Mürbeteig. Und der Mürbeteig hat wirklich die einfachste Rezeptur der Welt. 3, 2, 1. Drei Teile Mehl, zwei Teile Butter, ein Teil Zucker. So kann man jedes Rezept machen. Ist das Zucker? Das ist Zucker. Eine Prise Salz darf auch nicht fehlen. Und jetzt wird das Ganze einfach verknetet. Mürbeteig muss normalerweise, bevor man ihn weiterverarbeitet, erstmal in den Kühlschrank. Das machen wir auch, aber ich drücke ihn erst in die Form, weil jetzt ist er ja noch schön geschmeidig. Da muss man zu Hause jetzt nichts ausrollen oder was auch immer. Jetzt gehe ich einfach daher und mache das mit den Fingern. Drück den hier in die Ecken und den Rand hoch. Jetzt sieht man hier natürlich überall noch die Fingerabdrücke und es ist noch nicht so richtig schön gerade. Das gefällt uns alles noch nicht. Deswegen nehmen wir uns jetzt einen Löffel, können den Teig einfach glatt streichen. Dann ist der da nämlich nicht so dick. Für einen Bratapfelkuchen brauchen wir natürlich Äpfel und die kommen jetzt ins Spiel. Und die werden jetzt geschält und dann geachtelt. Ungefähr so 5 bis 6 Stück, je nach Größe. Der Teig ist jetzt kalt geworden, den werden wir jetzt blind backen. Wir nehmen uns also ein zweites Backpapier, das kommt oben drauf und jetzt haben wir hier Backerbsen. Und die kommen jetzt hier rein und imitieren jetzt sozusagen schon unsere Füllung, damit der Boden schon einmal gar ist. Und das geht jetzt in den Ofen für 20 Minuten, dann nehmen wir das runter, weil dann ist der Rand so weit fest, er kann also nicht mehr zusammensacken. Nochmal 10 Minuten und dann ist der Boden fertig. Habt ihr aufgepasst, ne? Für die Füllung habe ich die Äpfel jetzt hier in Butter angebraten und die werden jetzt noch abgeschmeckt. Dafür habe ich hier ein bisschen Zimt, Lecki, etwas Vanille, Muskat, eine kleine Prise, auch richtig toll in so weihnachtlichen Rezepten. Und jetzt noch ein bisschen Zitronen- und Orangenabrieb. Ganz bisschen Zucker geben wir noch dazu. Wir machen sozusagen den Bratapfel wortwörtlich. Wir braten den Apfel an, dass der jetzt so richtig schön voller Aromen steckt. Und dann füllen wir unseren vorgebackenen Tartboden mit diesen Äpfeln. Ich habe hier drin jetzt Sahne, Eier, Zucker und ein ganz bisschen Stärke. Und das gieße ich jetzt hier ein bisschen oben drüber. Und das ist dann eine wunderbar cremige Füllung später. Das geht jetzt aber zurück in den Ofen und dauert noch mal so 45 Minuten bei gleicher Temperatur. Und dann können wir ihn verzieren. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp zum Verschönern der Tarte. Ihr nehmt euch Aprikosenmarmelade und gebt da einen kleinen Schluck Wasser dazu. Das Ganze wird erwärmt und dann könnt ihr eure Tarte damit bestreichen. Und den Rand kann man dann noch mit ein paar gerösteten Mandeln belegen. Ich gebe zu, dieses Rezept ist ein ganz bisschen aufwendiger, aber ich verspreche euch, das lohnt sich. Und noch eine kleine Weisheit für die Weihnachtszeit, jeden Tag eine gute Tarte. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich habe ehrlicherweise ein bisschen das Gefühl, diese Sendung heute Abend ist etwas für Sie zu Hause, wenn Sie gerade Diät machen. Also da ist ja alles dabei, was gegen die Diät wirken könnte möglicherweise. Komm her, wir machen jetzt noch fertig. Wir haben jetzt hier diese ganzen Dinger. Hier, guck mal, wie, muss man auch mal sagen. Ne? Schön.
Ja, das passt, sieht gut aus.
Kokosflocken.
Man könnte auch weiße Schokolade nehmen, weil beim Spaghetti-Eis, da streitet man sich immer ein bisschen drum, ob Kokosflocken draufkommen oder weiße Schokoladeraspel. Soll ja quasi Parmesan imitieren.
Ja, ich meine eigentlich immer weiße Schokolade.
Bei meiner Eisdiele war es immer Kokos. Deswegen gab es jetzt.
Das ist das Nord-Süd-Gefälle?
Genau.
So.
Wie gesagt, ja. Darf ja jeder gerne selbst. Und jetzt kann man entweder hergehen und es übergießen damit. Mhm. Oder, hoppala, jetzt habe ich voll reingelangt.
Macht doch nichts. Guten.
Kann man das hier so übergießen. Und dann sieht es auch hübsch aus. Man kann aber auch hergehen und die Platte so ein bisschen. Und dann Cupcakes draufsetzen.
Ach so. Soll ich mal draufsetzen?
Können wir auch, ja.
Ich meine, ich versaue es natürlich möglicherweise. Aber nee, guck mal so in der Mitte, als ja, wenn die so auf einer Straße wären.
So.
Toll.
Teller für zwei. Sieht auch super aus.
Das ist der. Mein Liebesteller. Also. Oh, guck mal.
Wir haben da auch zum Einkochen, habe ich da einfach gefrorene Erdbeeren genommen, weil jetzt ist natürlich gerade keine Erdbeerzeit. Aber wir dachten, wir nehmen ein Rezept aus dem Buch. Aber eigentlich mache ich frische Erdbeeren nur zur Erdbeerzeit.
Ja, ist doch ja, lecker. Kann man, was empfiehlst du so für Weihnachten? So, was für Kekse machst du da Weihnachten?
Oh, da gibt's alles bei mir, wirklich.
Ja, du hast ja auch ein paar Schokolade, Sachen drin mit Mandeln, also ein Kram.
Sehr Amaretti, lecker. Auch sehr lecker.
Wo geht's für dich noch hin? Wir haben noch eine Minute Zeit. Nee, wir haben noch 30 Sekunden Zeit.
Ja, ich freue mich nächstes Jahr jetzt erstmal auf die Tour. Das wird für mich was ganz
Neues.
Ab April? Ab April. Und dann freue ich mich drauf, dass ich im nächsten Jahr schon viele neue Projekte anstoßen werde.
Okay.
Nächstes Mal drüber reden.
Können wir nächstes Mal drüber sprechen? Morgen ist erstmal Inka Schneider hier, der Wunderbare. Sie spricht dann mit dem Holocaust-Überlebenden Gidon Leff und der Autorin Julie Gray. So, wir lassen es uns jetzt hier noch ein bisschen schmecken. Und für Sie zu Hause heißt es dranbleiben für die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Bis in zwei Wochen. Tschüss, machen Sie es gut. Ciao.
Tschüss.